Liebe Brüder und Schwestern, es ist Ostern. Der Herr ist auferstanden, mitten in der Nacht, und keiner war dabei. Keiner hat es gesehen. Dass er auferstanden ist, das glauben wir. Nicht, weil wir es gesehen haben, ja niemand hat es gesehen. Wir glauben es, weil die Jünger bezeugen, dass sie den Auferstandenen gesehen haben. Das Geheimnis, wie er zum Leben gefunden hat, wie der tote Leichnam wieder lebendig geworden ist, das können wir uns in Fantasie vielleicht ausmalen. Und vielleicht ist der nächste Hinweis, der uns dahin führt, wenn wir uns denn dahin begeben wollen, hier die Beschreibung aus dem Johannesevangelium. Johannes ist, so vermutet die Tradition der Überlieferung, der, der hier mit dem Jünger gemeint ist, den Jesus liebte, der vielleicht aus Bescheidenheit nicht seinen Namen hier auch nennt. Und er beschreibt im Evangelium, dass wie die beiden dann zum Grab kommen, Petrus und dieser Jünger, der ihn liebte, den Jesus liebte, da sahen sie im Grab das Tuch, ganz geordnet, und daneben das Schweißtuch, das man über das Gesicht, über den Kopf des Verstorbenen legte, und die Leinenbinden zusammengebunden an einer besonderen Stelle. Ganz ordentlich. Das möchte Johannes uns wohl überliefern. Es war kein Chaos, in dem die Auferstehung sich ereignet hat, sondern scheinbar ganz friedlich, ganz geordnet. Und so kommen die beiden, und mit ihnen kommt Maria. Von beiden hören wir im heutigen Evangelium, wie sie denn zu diesem leeren Grab hinfinden. Maria merkt es als erstes, sie ruft Petrus, den Sprecher, der Apostel. Er kommt mit dem Jünger, den Jesus liebte, mit Johannes. Und dann ist vielleicht nett zu bemerken, wie der Jüngere schneller war als Petrus. Und ich glaube nicht, dass Johannes uns hier im Evangelium sagen will, nun, er war jünger und damit vielleicht etwas sportlicher. Sondern Petrus war schwerfüßiger, weil er den Herrn verraten hatte. Aber er ist gekommen zum Grab. Er wollte seinem Herrn treu sein, auch wenn er hier dachte, er ist dem verstorbenen Herrn treu. Den hat er gesucht. An die Auferstehung konnten sie noch nicht glauben. Und so kam auch Petrus schwerfällig, schwermütig, seinem Gewissen wohl eine Last. Und Johannes, der Jüngere, lässt ihm den Vortritt nicht aus reinem Respekt vor dem Alter, sondern aus Respekt vor ihm, dem Sprecher, Petrus. Er geht hinein. Und dann ist es wiederum der Jüngere, von dem beschrieben wird, er sah und glaubte. Und es ist eigens geschrieben hier, sie wussten noch nicht, dass er von den Toten auferstehen musste. Es muss eine besondere Gnade für Johannes gewesen sein, dass er sieht, wie alles ganz friedlich im Grab ist. Keine Grabräuber waren da am Werk. Auch nicht ein hektisches Beiseiteschaffen des Leichnams aus irgendeinem Grunde, vielleicht der Gärtner, wie Maria dann vermuten wird, sondern ganz friedlich, ganz geordnet ist das Geschehen. Er sieht und er glaubt. Er glaubt, und damit meint Johannes, er glaubt, dass der Herr auferstanden ist, dass er lebt. Eine besondere Gnade, das glauben zu können. Und vielleicht ist das so eine Gnade, die eben besonders ist für jeden Einzelnen. Auch für uns, die wir heute hier sind, hat Gott für jeden Einzelnen seinen Weg der Gnade, seinen Weg, wo Gott uns an der Hand nimmt, uns führt, uns hinführt zu sich selbst, dass wir ihn finden, ihn erkennen können. Und da braucht es tatsächlich, dass Gott etwas tut. Unser eigenes Suchen ist wesentlich und wichtig. Es ist sozusagen die Offenheit unseres Herzens, die sich in unserem Suchen ausdrückt. Und doch muss er kommen, muss er uns irgendwie einleuchten lassen, dass er da ist, dass er lebt, dass er nicht im Tod geblieben ist, dass er mich meint, wenn er mich anspricht, wie er Maria ansprechen wird. Eine besondere Gnade. Und diese Gnade, diese besondere Gnade, die kann vollkommen unterschiedlich ausschauen. Ich weiß von Erlebnissen, wo Menschen erlebt haben, dass Gott wie eine übermächtige Wirklichkeit plötzlich in ihrem Leben eingebrochen ist, mit einem Staunen, einem überwältigenden Staunen eingetreten ist ins Leben. Oder er war ja immer schon da, eingetreten ist ins Bewusstsein. Das gibt es. Und für manche ist es vielleicht die Art, die die beste ist und die Gott deswegen wählt. Sehr viel häufiger scheint es mir zu sein, dass Gott ganz, ganz leicht, so wie der Frühtau, den man nicht kommen sieht, zu uns kommt und uns das Leben, die Feuchtigkeit, die das Gras wachsen lässt, auch unsere Seele zum Leben erweckt. Und wir merken, wir sind nicht allein. Da ist einer mit uns. Einer, der durch alles hindurchgegangen ist, für uns und mit uns. Auch das gibt es, diese andere Art der Erfahrung. Und dann gibt es freilich dazwischen noch alles Mögliche an Erfahrungen, dass Gott mit uns ist. Vielleicht Situationen, wo wir merken, im Nachhinein, im Rückblick, da muss Gott mir geholfen haben. So wunderbar, wie sich das gelöst hat. Vielleicht auch Situationen, wo wir im Augenblick staunen und dann im Nachhinein sagen, das war doch ein Augenblick wie im Himmel. Eigentlich immer Momente, wo die Liebe ganz lebendig und ganz einfach da ist. Auch das eine Erfahrung Gottes. Und dann gibt es auch Erfahrungen, die uns mit Fragen zurücklassen, wo wir im Leben stehen und sagen, das verstehe ich nicht. Herr Gott, da verstehe ich dich nicht. Bis hin zur Frage, Herr, bist du denn überhaupt da, wenn das geschieht in meinem Leben, im Leben meiner Lieben oder auch sonst irgendwo weit ab vielleicht in der Welt? Auch Fragen gibt es nach Gott. Und doch ist Gott der, der mit uns geht. Und wir hören hier von diesen dreien, wie sie Jesus dem Auferstandenen begegnen. Das heißt dem, der anders ist als der, den sie kannten. Johannes hat hier gesehen nur das Tuch oder die Tücher, die dort lagen, und konnte glauben. Er hat den Herrn noch nicht gesehen. Selig, die nicht sehen und doch glauben, heißt es deswegen ja auch. Oftmals sind wir mehr auf dieser Seite des Nichtsehens und doch Glaubens. Petrus, wir wissen es nicht, es steht ja nicht geschrieben, wann und wie er zum Glauben gekommen ist. Vielleicht wohl erst später, wie man aus anderen Evangelien deuten kann. Denn Maria war die Erste, die den Auferstandenen gesehen hat. Aber auch sie im Sehen, im ersten Sehen, erkennt sie ihn nicht. Sie dreht sich um, nachdem sie den Toten gesucht hat. Und sucht immer noch den Toten, dreht sich um, sieht den Lebenden, aber erkennt ihn nicht. Man könnte sich ausmalen, vielleicht waren die Augen so verweint, voller Tränen, dass sie ihn nicht erkennen konnte. Mag sein. Vielleicht war der Herr zu schön, der Auferstandene, mit herrlicher Schönheit, himmlischer Schönheit, dass sie ihn nicht wiedererkannt. Vielleicht auch das. Vielleicht aber auch hat sie den Falschen gesucht, nämlich den Toten, und war gar nicht fähig, den Lebenden zu sehen, zu erkennen. Maria, sie sucht den Verstorbenen, genau wie Petrus und Johannes. Und deswegen fragt Jesus sie und auch die beiden Engel zuerst. Nein, die Engel fragen, warum weinst du? Jesus fragt, warum weinst du? Und dann, wen suchst du? Und diese beiden Fragen scheinen mir Fragen zu sein, die Gott immer wieder uns stellt, jedem Menschen, unglaublich trostreich diese Fragen stellt. Wen suchst du? Warum weinst du? Es gibt Tränen in unserer Zeit. Es gibt viele Tränen. Gerade auch der Anlass der Tränen, der die ganze Welt im letzten Jahr im Besonderen vereint hat, wie ich sagen möchte, das Coronavirus. Wie viele Menschen sind gestorben? In vielen Ländern viel mehr als bei uns. Viel mehr als bei uns. Welche Tränen haben sich da nicht um die ganze Welt gesponnen? Gemeinsames Leid, gemeinsames auch nicht verstehen. Warum weinst du? Hoffnungen, die zugrunde gegangen sind. Aber nicht nur Corona, auch ganz andere Situationen, die wir jedes Jahr kennen, können das Leben schwer, ja sehr schwer machen. Es gibt Tränen, Tränen, die aus der Tiefe des Herzens kommen. Und so wohl auch bei Maria. Sie hat den verloren, in dem sie das Leben gefunden hat. Er war vielleicht einer der ganz wenigen, die ihr gut waren im Leben, der sie wirklich geliebt hat. Er war der Einzige, der ihr diese Wertschätzung gegeben hat, in der sie gespürt hat, ich bin kostbar. Ja, in den Augen Gottes bin ich kostbar. Und dann hat sie ihn verloren. Das sind wirklich Tränen, die sie geweint hat. Schreckliche Tränen. Tränen, die solidarisch sind mit vielen, vielen Tränen, die bis heute vergossen werden über den ganzen Erdkreis. Und dann kommt Jesus und fragt, wie der Engel zuvor, warum weinst du? Wir dürfen es Gott sagen, warum wir weinen. Wir dürfen es Gott sagen, wie es um uns steht. Er fragt uns und er möchte, dass wir es ihm öffnen. Wir könnten sagen, warum fragt er? Er weiß es ja, natürlich weiß Gott. Aber er möchte, dass wir es ihm öffnen, dass wir eintreten in einen Dialog mit ihm oder in eine offene Beziehung, vielleicht sogar nur durch Schweigen, dass wir ihm sagen, Herr, du weißt es, schau es dir an. Und so dürfen wir alles vor den Herrn hinhalten, damit Ostern wird, damit die Tränen getröstet werden, nicht weggeleugnet werden, nicht einfach weggewischt und du darfst nicht mehr weinen, nein, nein, damit sie weggetröstet werden. So gibt es eine sehr schöne Tradition in der mittelalterlichen und neuzeitlichen Betrachtung der Klöster, wo beschrieben wird, wie der Auferstandene als erstes zu seiner Mutter gekommen wäre, Maria, und er hätte lange bei ihr verweilen müssen, bis sie getröstet wäre. Wir brauchen Trost und Jesus kommt und fragt, warum weinst du? Ganz trostreich. Und er selbst ist der Trost, den wir brauchen. Und noch bevor Maria das eben erkennt, fragt Jesus sie, wen suchst du? Sie hat gesucht den Toten, den, mit dem sie das Ende ihrer Hoffnung beweinen wollte. Eine Liturgie der Hoffnungslosigkeit, die sie hier begehen wollte in der Salbung. Petrus und Johannes wären vielleicht dabei gewesen. Eine Liturgie der Hoffnungslosigkeit. Sie kann sich gar nicht mehr vorstellen, Hoffnung zu haben. So möchte sie zumindest die Hoffnungslosigkeit, in der Hoffnungslosigkeit ihre Liebe begehen. Sie sucht den Toten. Und was sie findet, ist erst einmal der, den sie für den Gärtner hält. Sie kann es nicht fassen. Sie kann nicht einmal sich vorstellen, dass es so ist. Und dann spricht Jesus zu ihr ein Wort. Ein Wort, das er zu ihr spricht. Zu uns würde er ein anderes sprechen. Er spricht ihren Namen. Maria. Und sie erkennt seine Stimme wohl, sie erkennt, dass sie gemeint ist und es entsteht wieder diese Beziehung zwischen ihnen, die sie tot geglaubt hat. Und sie ist überaus froh und scheinbar möchte sie ihn festhalten, denn Jesus sagt, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Was sie festhalten wollte, war der, den sie kannte, der jetzt nicht mehr tot war. Und sie hatte gehofft, dass er so lebt wie früher. Dass es so weitergeht, wie es vorher war. Und da sagt Jesus, halt mich nicht fest, denn es muss noch besser werden, noch schöner werden, noch anders werden, wie du mich festhalten darfst. Nämlich als den, der beim Vater zu Hause ist, der ganz auferstanden ist, der zu Hause ist in dem Frieden des Himmels bei Gott, in dem Frieden, für den jeder Mensch geschaffen ist. Auf den die ganze Schöpfung sich zubewegt, in einer Weise, die wir gar nicht verstehen. Zu diesem Frieden sind wir berufen. Dahin soll sich Jesus gehen lassen, um ihn dann dort, in den Himmel hinein sozusagen, festzuhalten, sich von ihm halten zu lassen. Nicht eine Liturgie der Hoffnungslosigkeit. Auch nicht eine Liturgie, es soll so bleiben, wie es war, oder es soll so werden, wie es früher war. Nein, es soll so werden, wie es noch nie war. Der Herr soll zu uns kommen, soll uns ganz nahe kommen, mit uns leben. Und Maria, die ihn hier immer noch nicht anfassen durfte, bekommt einen Auftrag, geh und verkündige meinen Brüdern. Und indem sie geht, geht sie schon ins Licht der Auferstehung. Sie wirkt mit, dass dieses Licht der Auferstehung zu den anderen kommt, zu den Jüngern. Dass sie es begreifen können. Und so kommt dieses Licht der Gegenwart Jesu, des Auferstandenen, zu uns, in Momenten vielleicht oder auch in der Haltung des Gebetes, wo er zu mir kommt. Eigentlich jeden Augenblick, aber nicht jeden Augenblick so wahrgenommen. Und er kommt zu mir, wenn ich ihn zum Nächsten bringe. Durch Worte, durch Tun, wenn ich dem anderen gut bin. Dann kommt Jesus und ist mit mir, tröstet mich, baut mich auf. Macht mich froh, gibt mir neuen Mut. Und so gehört zu Ostern, wie ich meine, beides. Dass wir zulassen, dass der Herr uns fragt, warum wir weinen und wen wir denn suchen. Dass wir zulassen, dass er zu mir kommt und mich meint, meinen Namen ausspricht. Denn nur mir gilt dieser Name. Und zum anderen, dass er mich einlädt, sein Licht in die Welt zu tragen, so wie ich es gerade kann. Und er wird mehr leuchten, als ich es begreife, durch mich beim Nächsten. Schließen möchte ich mit einer Situation, die wir in den nächsten Tagen erst hören werden. Die Apostel, zu denen Maria gekommen ist, sie haben ihr erst einmal nicht geglaubt. Sie hielten es für Geschwätz. Sie wollten es nicht glauben, ähnlich vielleicht wie Maria es erst nicht glauben konnte. Gott hat Geduld mit Maria, mit uns. Und er bittet auch uns, dass wir Geduld haben mit denen, für die wir da sind, und mit uns selbst, dass wir hinfinden zur Freude, dass Jesus, der Auferstandene, mit uns ist. Amen.